herzlich willkommen zur 114. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und heute sind wir komplett. Da wäre ich der Thomas Seiler AK Säuli.
Salut zusammen.
Und der Stefan Leuenberger AK Onkel.
Guten Tag.
Ich hoffe, es hört sich das mal nicht so an wie aus dem WC, wie letztes Mal. Dort habe ich das falsche Mikrofon benutzt. Ich hoffe, das ist das mal besser. Ein kleiner Hinweis wieder auf die Webseite www.gamester.tv. Dort gibt es die neuesten News, dort gibt es Videos, dort gibt es auch TV-Sendung, Games to Watch und natürlich den Podcast. Was wir neu haben, wir werden in Zukunft wieder mindestens 2 Spiele pro Folge haben, damit wir einfach vorwärts kommen, was Games anbelangt. Vielleicht werden es auch mal mehr sein. Das hat zur Folge, dass der Podcast ein bisschen länger wird. Mit der Zeit haben wir sie eh noch nie so im Griff gehabt. Von dem her denke ich, gebe ich jetzt keine Zeitangaben mal vor. Okay, gehen wir direkt in Gamers Launch und diskutieren das Hauptspiel und das macht der Säuli.
Ja, der heutige Titel, den wir besprechen, ist Legend of Grimrock. Das ist ein First-Person-Real-Time-Rollenspiel, RPG, so ein Dungeon-Crawler, wie aus guten alten Zeiten. Entwickelt und published von Almost Human Games, ist auf dem PC draussen seit dem 11. April. Und ein altes Freigab haben wir keine gefunden dazu. Und ich frage jetzt mal in die Runde, wie wäre das so ein bisschen, wie Erfahrung hat mit diesen Rollenspielen?
Tom. Ja, eben, den Klassiker Dungeon Master kenne ich, den Eye of Beholder, aber es ist nicht mein Genre, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Dungeon Master ist eins von meinen Lieblingsspielen auf dem Amiga. Eye of the Beholder hat mir nicht so gefallen und im Underworld hingegen ist wieder top gewesen. Säuli, wie hast es du? Kennst du irgendetwas?
Ich habe keine Amiga gehabt, ich habe vor allem vom PC gespielt und dort war Eye of the Beholder schon eins von den ersten gewesen. Dann habe ich mir die ganze Ultima-Serie natürlich angetan und Wizardry 7 ist das, glaube ich, das habe ich auch stundenlang gespielt. Ja, also kommen wir zum heutigen Spiel. Die Story von Legend of Grimrock. Düsterer, wolkenverhangener Berg, der heisst Grimrock. Das ist, glaube ich, das zentrale Thema von diesem Spiel. Das soll das letzte Grab werden von 4 Verurteilten. Wir wissen aber nicht, welche Verbrechen das davor geworfen werden. Wir wissen auch nicht, ob sie schuldig sind. Klar ist Nummer 1, sie müssen bestraft werden. Das heisst, sie werden auf den Gipfel von dem Grimrock-Berg aufgeführt und irgendwie in einen Schlund reingeschmissen. Und klassisch, wenn man es rausschafft, dann ist man halt vielleicht gleich ein Guter und der wird einem dann vergeben. Und gehen wir mal zu den Features vom Spiel, wie sich das gehört von einem Rollenspiel. Es hat eine lange Einzelspielerkampagne. Im klassischen Stil, man ist in diesem Verlies drin, man tut das erforschen, es gibt Rätsel zum Lösen und ganz viele Monster zum Verklopfen. Wir haben 3 Schwierigkeitsgrade, easy, normal und schwer oder hard. 4 Rassen zur Auswahl, Menschen, Minotauren, Echsenmenschen, Insektoiden. Kannst du dir noch ein bisschen mehr dazu erklären, was das bedeutet, Steff? Und Klassen haben wir 3 zur Auswahl. Das ist der klassische Fighter, der Mage, der Zauberer und der Rogue. Das ist wahrscheinlich eher der, der Zeugs klauen kann. Für die es wirklich oldschool haben, dann kann man auch das Automapping ausschalten. Dann kann man dann mit dem Häuseli-Block herhocken und selber Karten zeichnen, wie man das früher gemacht hat. Also, erzähl mal, Steff.
Eben, ein Oldschool-Game. Was muss das haben? Es muss eine Party haben. Das ist so, man hat eine Party und dort hat man die Auswahl. Man kann einfach gerade loslassen mit Spielen, mit einer vorgefertigten Party. Die ist tiptop, gibt es nichts auszusetzen dran. Man kann aber auch selber 4 Charakter erstellen. Eben, da hat man dann die Auswahl zwischen diesen 4 Rassen und die unterscheiden sich eigentlich halt durch ihre Attribute, die sie haben und Sachen, die sie speziell gut können oder halt nicht so gut sind. Und anhand von dem tut man dann nachher eine analoge Klasse auswählen. Der Insektoid beispielsweise ist ein guter Mage und weniger ein guter Fighter. Menschen, die können ein bisschen alles machen und ein Minotaurus werden wiederum ein speziell guter Kämpfer. Und so macht man sich seine Party, benamset die und wird dann in den Dungeon hineingeschmissen. Das ist ein bisschen speziell für Leute, die sich halt nur Call of Duty oder irgend so etwas gewohnt sind, weil die Bewegung ist nicht frei. Man bewegt sich in einem pseudo-dreidimensionalen Raum. Man sieht den Dungeon aus First-Person-Sicht, aber man ist eingeschränkt in der Bewegung. Die basiert über die Tasten W, A, S, D, wie man das aus Shooter kennt, oder man kann auf dem Bildschirm auf Symbol klicken. Man bewegt sich aber eben nicht frei, sondern von Quadrat zu Quadrat oder wie von Platte zu Platte. Man muss sich das vorstellen, als würde man sich auf einem Häuschen Papier von Quadrat zu Quadrat bewegen. Und was bei dieser Bewegung auch noch speziell ist, man hat Zeitslots. Also man bewegt sich nicht so schnell, wie man Tasten drücken kann, sondern halt innerhalb von diesen Zeitabläufe. Die Monster übrigens auch. Was mich ein bisschen schade hat, dünkt, was eben der Oldschool-Aspekt nicht ganz halten kann, ist, dass man, wenn man in die Wänge reinlatscht, dass man dort keinen Schaden nimmt. Das gibt einen Oldschool-Abzug.
So, erzähl mal uns etwas über das Gameplay.
Man hat ein Moment, bis man sich wieder daran gewöhnt hat, wie das Ganze geht. Vor allem im Kampf, weil dort ist es schon ein bisschen mühsam, wenn man sich halt auf diesen Platten bewegt, weil dann plötzlich kommt von dort noch ein Gegner und von dort. Und dann ist man in den Sackgasse und wird einfach vermöbelt. Von allen Seiten kann sich nicht mehr bewegen und ist dann tot. Und auch dort ist es oldschoolig, da kommt nämlich einfach Game Over auf dem Bildschirm und fertig und dann kannst du das Game laden. Also, ja, viel Speicher ist angesagt, das finde ich aber halt wiederum witzig. Was ein Unterschied ist zu Dungeon Master, dort ist es ja so gewesen, dass man seine Fähigkeiten trainiert hat, indem man sie benutzt hat. Also je mehr, dass man etwas gemacht hat, umso besser ist man drin geworden. Das ist doch nicht so. Da, und das ist ein bisschen newschoolig, hat man Skill Trees. Jede Klasse hat einen Tree, wo man Sachen unlocken kann. Der Tree ist aber leider so, dass es eigentlich kein Tree ist, sondern eigentlich eine Linie. Also man hat einfach mit Level sowieso kann man das machen, mit Level sowieso kann man das machen. Schlimm ist es nicht, weil die Klassen unterscheiden sich relativ stark voneinander und die sind gut ausgearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Angreifen ist easy. Da tut man einfach rechtsklicken auf die Waffe, die man gerade in der Hand hat und dann bekommt der eins auf Schnorren.
Noch eine Frage zum Skilltree bzw. zum Leveling-System. Ich nehme mal an, je höher das man ist, desto besser. Also die Attribute kann man auch anpassen, oder? Dass man mehr Stärke hat oder dass man besser kann zaubern. So allgemeine Sachen.
Das ist ja so. Man bekommt nicht nur Skillpoints, wenn man auflevelt, sondern eben auch die Attribute werden besser. Die kann man dann auch verteilen. Die Punkte, okay, die man dort bekommt, dass man mehr Hitpoints hat oder eben stärker ist und mehr Sachen kann mittragen, weil auf das kommt es auch an. Das Inventory ist recht beschränkt. Zurück zum Angreifen. Das ist auch noch speziell, man steht eigentlich immer gleich. Also zwei von diesen vier Leuten, die mit der Party jetzt stehen, vorne und zwei stehen hinten. Nur die, die vorne stehen, können mit Nahkampfwaffen angreifen und nur die können von vorne getroffen werden, wenn dort einer mit einer Nahkampfwaffe steht. Die, die in der zweiten Reihe sind, die können nur angreifen, wenn sie eine Fernkampfwaffe haben, also einen Shuriken oder einen Pfeilbogen oder irgend so etwas. Wenn sie eine Reach-Waffe haben, das wäre ein Speer oder ein Hellebarte, halt einfach irgendetwas, wo man weit reinschlagen kann. Wenn sie können zaubern, ist klar, kann man auch vorne zaubern. Oder der Dieb, der kann sich skillen, dass er mit Nahkampfwaffen aus der zweiten Reihe kann angreifen kann. Das ist zum Beispiel ein Element, das jetzt ändert. Das hat es bei Dungeon Master so nicht gegeben, aber das finde ich super. Das ist etwas, was wirklich gut ist. Zaubern ist ein bisschen speziell. Man muss sich Formeln zusammenklicken. Da hat man 9 verschiedene Symbole und je nachdem, in welcher Reihenfolge oder in welcher Kombination, dass man die drückt und wenn man den entsprechenden Skill hat, tut das einen Zaubereffekt auslösen. Das ist ein bisschen fummelig, weil wenn man irgendwie in eine Ecke gedrängt ist und von zwei Seiten verbratscht wird und man muss timen, dass der reingeschlagen hat, dann muss man am Zauber und Zauberspruch zusammenklicken. Also, das ist ein bisschen fummelig.
Aber irgendwie so ein Quick-Button, wo du irgendwie eine Kombination kannst zusammenstellen kannst, sagen, wenn ich auf einen Face drücke, macht er mir einen Feuerball, das kannst du nicht machen.
Sicher nicht, spinnst du eigentlich. Das ist ein Oldschool-Game. Nein, nein, also solche Sachen gibt es da sicher nicht. Eben, das Ganze ist halt ein bisschen hektisch im Kampf. Man wird in eine Ecke gedrängt. Man muss den Cooldown irgendwie koordinieren zwischen den Charakteren. Ist aber nach all diesen Jahren wirklich immer noch so cool, weil es wirklich relativ taktisch ist, dass man die Typen unter einer Tür, die man auf den Ring fallen und nachher einen Zauberspruch und dort hat man noch einen Gifttrank hergeschossen und so und dann muss man sich in diesen Feldern bewegen. Ist wirklich cool, aber es hat eine kleine Einarbeitungsphase, das muss jedem gesagt sein. Die Rätsel im Spiel sind so, dass man oft etwas sieht, das irgendwann einmal an die Wand geschrieben ist. Das gibt einem einen Hinweis darauf, was man jetzt machen könnte. Man muss nicht alles machen, aber manchmal ist man dann wirklich einfach so, also mir ist es einmal so gegangen, dass man überhaupt nicht weiss, was man jetzt machen soll. Und weiter ist man über so Hinweise noch dankbar. Zum Teil hat es auch in der Wand ganz einen kleinen Knopf nehmen, wo man einfach muss Finger mit der Maus und dann kann man dort draufklicken, dann geht der Geheimdürer aufnehmen oder so. Das ist ein bisschen, naja, aber zum Glück sind die Knöpfe, die sehen alle ähnlich aus und mit der Zeit hat man ein Auge dafür, da hat es wieder eine Geheimtürwang. Eben, es hat viele Schlüssel, die man braucht, für in verschiedene Räume reinzukommen. Es hat Fallen. Die Rätsel, ich kann mal ein Beispiel von einem bringen, da hat man so eine Tributforderung. Da heisst es an der Wange einfach, du musst mir Tribut geben. Da hat es links eine Tür, eine Falltür im Boden und ein Gitter vor dieser Falltür. Da kann man irgendein Gegenstand, etwas Wertloses, ein Stein, drauflegen, einen Knopf drücken, dann geht das auf, geht ab und dann beamt es einem etwas Wertvolles als das, was man drin hat, hoffentlich her. Und wenn man dann das wieder nimmt, was man herbeamt bekommt und noch ein Tribut zahlt, dann bekommt man noch etwas viel Besseres. Und das, denke ich, ist wirklich, das ist so ein bisschen die Essenz vom Dungeon Master gesehen auf dem Amiga und das haben sie wirklich super eingefangen. Also mir hat das ganz gut gedacht. Es kann natürlich für Leute, die jetzt das nicht so gewöhnt sind. Oder ein Mass Effect, das Rollenspiel anschauen, wo ihnen wirklich super gut gefallen hat, ist das wahrscheinlich dann schon fast ein bisschen zu viel mit diesen Knöpfchen suchen und so.
Jetzt für Neuling, wo ist das Ziel von dem Spiel? Das tun so noch endlos gamen.
Es ist fast ein bisschen endlos gamen, aber du musst sehen, der Dungeon, wo man sich drin bewegt, der ist nicht per Zufall generiert oder so, sondern das ist alles ausgearbeitet, die einzelnen Rätsel. Also wirklich jedes Level hat einen Sinn und es ist halt eben so, dass man den Weg aus dem Dungeon raus muss finden. Und da gibt's dann auch noch so eine Geschichte, die sich entwickelt, wenn man schläft. Das ist nämlich die Möglichkeit, um seine Party auszuruhen, wieder Hitpoints zu bekommen und so. Wenn man ruht, dann träumt man manchmal. Aber da verrät jetzt gar nichts drüber, das sollen die Leute erleben, die das Spiel kaufen.
Dann hat's aber sicher auch neue Sachen in dem Spiel. Also sonst hätte man ja einen Dungeon Master einfach nochmal releasen, oder?
Das ist absolut richtig. Und zum Glück hat's neue Sachen. Also das Automap-Feature muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich wirklich auch halb so viel Spass gehabt mit dem Spiel, weil man kann es abschalten und es gibt sicher Leute, die das so spielen. Ich würde es nicht so machen. Gott sei Dank gibt es ein Automap-Feature. Dann haben sie es ein bisschen mit der Versorgung einfacher gemacht, weil man nämlich im Dungeon Master hat man noch trinken musste. Da muss man jetzt nur noch essen. Man kann verhungern, wenn man nie etwas zu essen findet, aber wenn man Monster vermöbelt, gibt es Food. Man findet manchmal auch ein Gottlet oder so am Boden. Also eigentlich kein Problem. Und von dem her, ja, mir denke ich, dass es ein bisschen schade hat, das Wasser-Feature nicht mehr, aber es ist schon gut. Weniger Micromanagement, und das muss man auch sehen, ist halt auch ein bisschen 21. Jahrhundert, und das ist eigentlich nicht schlecht. Skillen und die Attribute, die gehen nicht mehr durch Use auf, das habe ich vorhin schon gesagt, sondern eben durch die Trees und die Klassen. Das finde ich ein bisschen mehr, weil es weniger oldschool ist. Aber objektiv gesehen muss man sagen, es ist weniger Grind und dann hat man eigentlich mehr vom Spiel, weil man kann Rätsel knacken und Kämpfe bestehen. Was ich muss sagen, was mich ein bisschen angedünkt hat, und das ist so dort, wo ich den letzten Schliff beim Spiel halt vermisst habe. Dungeon Master ist der erste Level im Prinzip ein Tutorial gewesen. Dort ist man einfach durch eine Galerie durchgelaufen und hat sich die Leute für seine Party ausgesucht. Gibt's in diesem Spiel nicht. Der Charakterstellungsschirm ist nüchtern, halt einfach zweckmässig.
Wie ist es optisch dargestellt? Hat man in diesen 20 Jahren etwas weiterentwickelt?
Ja, etwas weiterentwickelt hat sich schon. Die Lichteffekte sind relativ schön mit den Fackeln, die aufgehängt sind oder von denen, die man mitträgt. Aber sonst muss man sagen, ist die Grafik zweckmässig. Die Animationen der Monster sind gut. Es orientiert sich wirklich sehr am Dungeon Master halt. Schaut die Fotos auf eurer Homepage, dann seht ihr, von was ich rede. Es ist aber ganz schön in die heutige Zeit übersetzt. Mir gefallen vor allem die Icons für die Waffen und für die Inventargegenstände.
Wie ist der Sound? Wie tönt es so, wenn man Leute verklopft, Schwerter klirren, Feuerball explodieren.
Genau, alles das hat man in diesem Spiel. Man hat den atmosphärischen Grundton die ganze Zeit, ob das jetzt ein Murmeln ist oder irgendwie ein Beben, das man nicht mehr hört im Berg. Das ist gut gemacht. Die Musik, die im Spiel kommt, die vermittelt mir zumindest das Conan-Gefühl und das ist gut. Man hat ab und zu auch einen Schreckmoment, wenn plötzlich noch jemand von hinten einen angreift, dann jaulen die in der hinteren Reihe auf und so, das ist auch gut gemacht. Kommt insgesamt eigentlich recht gut über.
Keine Adlib Soundcard-Emulation oder PC-Speaker-Sound-Emulation für Oldschool-Fans?
Ich glaube, PC-Speaker, nein, das gibt es wirklich nicht. Nein, es hat nichts selbst, Tom. Ich kann ja das mal in die Feature-Request-List aufnehmen, wie im Forum. Dann komme ich zum Fazit. Also, Legend of Grimrock ist für mich ein gut gemachter Oldschool Dungeon Crawler. Das Spielprinzip ist sorgfältig ins 21. Jahrhundert geholt worden und wirklich gut übersetzt worden. Der letzte Schliff allerdings fehlt dem Spiel, eben die Tarnengalerie fehlt. Das Tutorial wäre vielleicht für die Leute noch nice gewesen. Und wenn man die Skills auswählt, sich beim Weiterentwickeln, sieht man nicht alle 50 Level schon im Voraus. Das kann auch noch mühsam sein. Weil das fehlt, kann ich es nicht wirklich jedem ans Herz legen. Also für Dungeon Master Freunde ist das Spiel ganz klar ein Muss, weil das hat das Flair und das Feeling wunderbar eingefangen. Den anderen kann ich es ans Herz legen, wenn sie sich für das erwärmen, wenn man die Art und Weise muss Rätsel zu lösen, wie ich das jetzt gesagt habe, und die Echtzeit kämpft ja taktisch in diesem Pseudo-3D. Wenn ich das anspricht, dann könnte ich es wirklich auch holen, weil es ist für günstige 13 Euro zu haben. Ich gebe dem Spiel 3,5 von 5 Punkten.
Cool, klingt auch mal interessant, vor allem für Fans aus dem Genre oder wo man möchte erleben, wie das früher war. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da gibt auch uns wieder der Säuli in der Gamers Launch einen kleinen Überblick. It's time to race without restraint. To follow your own course. Compete on your own ground
and to dominate the territory. Ja, der zweite Titel vom heutigen Tag, Ridge Racer Unbounded, ein Arcade-Rennspiel, das von Bugbear entwickelt wurde und von Namco Bandai published. Das Spiel ist auf dem PC, auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360 rausgekommen. Wir haben es auf der PS3 gespielt. Wir sind seit dem 29. März draussen und ab 16 freigegeben. Und auch hier wieder, Ridge Racer ist eine Serie, die es schon lange gibt. Erzählt mal, was ihr für Erfahrungen habt mit diesen Titeln.
Ridge Racer 1 ist der Grund gewesen, dass ich mir eine PlayStation 1 gekauft habe und ist der Grund gewesen, dass ich x-mal auf Bern in einen Gameladen bin gefahren, der eine Import PlayStation 1 aus Japan hatte. Noch Fragen?
Und die zukünftigen Spiele hast du auch gespielt?
Bis und mit PlayStation 2 habe ich ein paar noch gespielt, aber sicher kein so vergaset wie das 1.
Säuli?
Ich glaube, im Spielsalon ist aber ein Ridge Racer rumgestanden und dort bin ich aber drin gehockt, wenn ich nicht am Flipper war. Und das kann sein, dass ich irgendwo auf einem Handheld auch noch eine oder zwei Versionen hatte, aber irgendwie eine Verbundenheit zu dieser Serie ist nicht wirklich da für mich.
Ja, bei mir geht es ähnlich wie beim Stefan natürlich mit dem ersten Teil, das war der Hammer gewesen. Ich habe das immer wieder noch gespielt, die neue Ridge Racer. Richtig Fan bin ich aber doch nicht geworden. Und die letzten Varianten sind auch nicht der Hammer gewesen. Also 3DS ist noch gegangen. Vita ist ja nicht so glücklich gewesen.
Also, kommen wir zur Story von diesem Spiel. Die sogenannte Anti-Unbounded, das ist eine Gesellschaft von Ausgestoßenen oder Verstoßenen. Und die sind jetzt wahrscheinlich irgendwie hässig und wollen sich an der Obrigkeit rächen. Und das machen sie, indem sie in ein Auto reinhacken und wirklich schnell Gebäude kaputt fahren. Geht es eigentlich noch dämlicher?
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, das Spiel braucht eine Story, das wäre sie gewesen. Dann kommen wir zu den Features. Es ist ein Arcade-Racer mit, ja, sie bringen, glaube ich, 30 FPS, bringen es schon her. Hunderte von Strecken in einer Stadt, die heisst Shatter Bay. 155 Rennen, aufteilt in 5 Eventarten. Domination, Drift, Shindo-Rennen, Vernichtungsangriff und Zeitprüfungen. Zerstörung habe ich schon erwähnt, Fahrzeuge, Häuser, Brücken, man kann alles kaputt fahren. Dann haben wir noch einen City Creator, das finde ich, ein Spiel mit einem Editor, das müsste eigentlich cool sein, mit vorgefertigten Blöcken und man hat alle Strecken aus dem Spiel hat man bereits im Editor drinnen und kann die noch ein bisschen umbauen. Rennautos haben wir 25 Stück, die sind alle fiktiv Und es gibt noch Trucks, ein Erfahrungssystem, ein Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler. Dort haben wir aber nur 2 Modi, das ist Domination und Zeitprüfung. Und mit User-Generated Content meinst du, dass man die Städte, die man selber erstellt hat, dass man die mit Kollegen kann teilen und da drin rumblocken.
Genau, dazu noch mehr. Vielleicht noch eine kurze Info zu den Entwicklern. Das ist ja nicht von Namco gemacht, sondern von Bugbear, und die haben vorher den Racer Flatout gemacht, den vielleicht ein oder andere kennt. Schauen wir doch mal Spiele von Anfang an. Wenn man es einlegt, fängt es gerade an, es gibt kein Tutorial und man merkt schon, nach 2 Minuten Spiele ist brutal schwer, weil man vermutlich die ersten 10 Runden einfach mal nicht gönnt. Und nicht einmal die ersten 3 reinkommt. Und dann fragt man sich so, hä? Kann ich nicht sein?
Gibt es keine Schwierigkeitsgrad, was heißt so brutal hart? Kannst du nichts auswählen, du hast gestartet und dann kommt, zack, fahren.
Geht einfach los, Schwierigkeitsgrad. Okay. Ist vom letzten Jahrhundert. Es ist wirklich, es ist einfach huere schwer. Also ich habe mich gewundert, wie man da so gönnen soll. Aber irgendwann schaffen wir es dann, weil man sich da auch leveln kann, aber dazu später mehr. Es hat auch keine Map, wo man heute ein bisschen gewöhnt ist, so bei Rennen. Da sieht man eine Map, weiss man, jetzt kommt eine Linkskurve, eine Rechtskurve. Nada. Also darum ist sie auch so schwer, weil man wirklich nichts hat. Das einzige Coole ist, das ganze HUD ist ein bisschen speziell gemacht. Also es wird zum Beispiel der Platz, wo man ist, oder der Rückstand, wo man hat, oder in welcher Runde das man ist, wird eingeblendet, indem das zum Beispiel von einem Mauer projiziert wird. Und das finde ich noch recht cool, weil man kann sich dann wirklich aufs Rennen kontrollieren. Es gibt nicht allzu viel, was stört, außer ein Turbo-Leisten. Aber mehr oder weniger ist das alles, was man hat. Und natürlich noch Geschwindigkeit, die man sieht.
Aber das ist ein Ridge Racer, oder?
Also wie sagt man so schön, auf der Verpackung würdest du da Vorsicht, kann Spurenelementen von Ridge Racer enthalten. Und das gilt auch bei dem Spiel. Also Ridge Racer ist ja bekannt, man kann driften durch Kurven, das Auto ist easy abzuholen, man kann nicht überdrehen, also du kannst in einer Linkskurve noch rechts driften und es passiert nichts. Das Einzige, was dort wichtig ist, ist das Timing bei einem Ridge Racer. Also wenn man es dann wirklich seriös spielt, ist es dann doch auch ein bisschen schwerer. Unbounded irgendwie komplett anders. Also schon das Driften allein, man bleibt auf dem Button. Also es ist kein Handbremsbutton, sondern ein Driftbutton und dann bleibt man drauf. Also man tut nicht einfach kurz antippen und dann driften wir, sondern man bleibt drauf und lässt dann zum richtigen Zeitpunkt wieder los. Man kann auch sich also wirklich drehen um 360 Grad, also dass du in die falsche Richtung kannst fahren. Also es sind also so Sachen, die ein bisschen anders ist und jedes Modell fährt sich anders vom Auto, von denen 25, die man freispielen kann. Und man muss auch ständig wechseln. Also du kannst nicht ein Auto haben und dann sagen, oh, das ist super, ich fahre mit dem jetzt alle Rennen. Du wirst keine Chance haben. Also manchmal ist die Geschwindigkeit gefragt, manchmal ist die Driften gefragt. Du musst je nachdem musst den Karren wieder wechseln. Aber es sind natürlich auch neue Sachen drin, die ich persönlich sehr cool finde. Also neu jetzt für die Ridge Racer Serie, neu natürlich nicht, wenn man andere Rennspiele anschaut. Es gibt Fragen, also so Takedowns, die man von Burnout kennt. Das heisst, einen Gegner abschießen. Das kann man aber natürlich nur machen, wenn man die Turboleiste 100% voll hat. Man kann also nicht, wie bei anderen Spielen, einfach einen in die Wand rammen oder an die Wand drücken und dann denkt er, jetzt explodiert er dann irgendwie. Das habe ich probiert. Du kannst 5 Minuten mit dem fahren und in die Wand drücken, es passiert nichts. Zündest aber den Turbo, musst ihn nur anhauchen und er fliegt schon in die Luft. Also das ist da ein bisschen speziell. Für den Turbo aufzuladen, muss man auch Windschatten fahren, driften oder die Umgebung zerstören. Und da gibt es 2 Varianten, was die Zerstörung anbelangt. Du kannst eigentlich alles kaputt fahren auf dieser Strecke, die du siehst. Du kannst in die Tankstelle reinblocken, die explodieren. Du kannst irgendwelche Mäuerchen wegrasieren. Du kannst Pfeiler abfahren. Das geht alles kaputt. Das gibt alles Turboleisten. Aber dann kommt ein grosses Problem. Es gibt nämlich auch Sachen, die ja dann Spiele begrenzen. Da sieht man nicht immer, was tut Spiele begrenzen, was nicht. Und dann fährt man einfach ab und zu in eine Wand rein, wo man denkt, oh, die kann ich kaputt machen und explodiert dann.
Wie sieht es aus mit dem Drift? Wenn ich das noch speziell mit dem Button habe, funktioniert das gut? Hast du dich schnell an das gewöhnt?
Man drückt halt auf den Knopf, muss rechtzeitig loslassen und du kannst auch mit der normalen Bremse kannst du auch driften. Also so ist es nicht. Also für mich ist das kein Thema.
Okay, gut.
Es ist einfach nicht Ridge Racer-Style. Sie haben gesagt, es gibt 2 Arten von Spezialzerstörungen. Da wäre zum eben das, was ich vorher erwähnt habe. Und dann gibt es Sachen, die man nur zerstören kann, wenn man den Turbo hat. Und wenn man die Turboleiste voll hat, also wird eingeblendet, was man kaputt machen kann und kann dann den Turbo drücken und dort reinfahren. Das sind dann meistens richtige Mauern, wo man wirklich von weitem sieht, dort kannst du normalerweise nicht durch. Und so kannst du x Abkürzungen pro Strecke freischalten. Die bleiben dann auch. Also während dem Rennen natürlich, wenn du das Rennen noch wiederholen musst, dann nicht. Und es gibt auch weitere Sachen, also so Tanks, wo du kannst reinfahren und die haben dann einen Einfluss, weil wenn die explodieren, dann treffen sie natürlich in der Regel auch Gegner und somit kannst du deinen Vorsprung, wenn du einen hast, ein bisschen ausbauen oder vielleicht kommst du wieder ein bisschen hin. Weil, wie schon gesagt, Spiele ist brutal schwer, wirklich extrem schwer. Ein Fehler und du bist auf dem letzten Platz. Und von dem her muss man sehr vorsichtig mit dem Turbo umgehen.
Sieht das wenigstens aus wie Ridge Racer? Hat es Tunnel, hat es Wasserfälle, lange Brücken?
Nein. Und zwar muss man ja sehen, Ridge Racer kommt aus der Spielhalle, dort hat man so Fantasiestrecken früher immer gehabt. Die ganzen Sega-Automaten sind ja auch so gewesen, unter Wasser gefahren, einfach, dass es schön aussieht. Da nicht. Also das ist mehr Optik wie Burnout. Also jetzt nicht Paradise, sondern die älteren Burnouts oder auch Split Seconds. Es ist alles ein bisschen dunkler, es hat viele Lichteffekte, es sind enge Strassen. Ich finde, es hat sogar alles sieht ein bisschen manchmal so braun-rot aus, weil halt du meistens in der Stadt rumfährst. Oder? Also von dem her kenne ich schöne Effekte in dem Sinn, dass plötzlich irgendwo Wasserfall oder so siehst, sondern enge Strassen. Also es gibt natürlich dann auch breitere Gassen. Das ist dann, wenn du zum Beispiel in einem Hafen rumfährst und so, weil du fährst eigentlich nur in einer Stadt. Und die Stadt ist einfach aufgeteilt in verschiedene Abschnitte, aber es ist nicht Open World, also die Strecke ist komplett vorgegeben. Und eben dort hast du den Hafen, das ist ein Highway, wo es dann natürlich breiter ist, oder eben ein Wohngebiet, wo es dann sehr, sehr eng ist. Also durch das ist zwar viel Abwechslung, aber irgendwie sieht es dann gleich immer ähnlich aus. Aber es ist trotz vielen Objekten und alles in der Regel sehr flüssig. Also mir ist nur einiges Ruckel aufgefallen und das war online gewesen, bei einer selber gemachten Strecke, wo einer einfach irgendwie x Lastwagen hatte und die sind alle explodiert und dann hat es auch ein bisschen zuckelt. Aber es läuft wirklich super flüssig.
Die Optik ist anders, das Gameplay ist anders. Zwei ist die gleiche Kerne wie bei Ridge Racer.
Nee! Das gehört noch nicht zu den Spurelementen. Es sind 25 nicht lizenzierte Fahrzeuge, also Traumautos. Es gibt ein paar Ridge Racer-Kerne, die zumindest vom Namen her erinnern. Also der Galaga-Karre oder so, oder der Soul Calibur-Karre gibt es auch. Da hat es so Stickers drauf. Die muss man freispielen, die hat man nicht von Anfang an. Vielleicht würden sie sogar in der alten Engine gleich aussehen, aber jetzt das ist natürlich eine komplett eigene Engine, die da gecodet worden ist. Und dort sehen die Autos halt jetzt wirklich nicht gleich aus wie beim Vorgänger, weil halt die Grafik schon ein bisschen anders ist. Was mich ein bisschen stört ist, bei Ridge Racer hatte ich eigentlich immer gerne die Bumper-Kamera gehabt, dass man einfach unten ist und das Geschwindigkeitsfeeling bekommt. Ganz nah am Boden. Da hast du zwar auch so eine von diesen drei, aber die anderen zwei sind einfach hinter dem Auto. Was mir fehlt, ist eine Cockpit-Perspektive. Also ich meine nicht, wo man das Cockpit sieht, aber etwa auf der Höhe von einem Cockpit. Weil Bumper-Version hast du bei diesem Spiel einfach keine Übersicht. Weil ständig Teile rumfliegen. Und wie schon gesagt, es hat überall Pfeiler, es hat irgendwelche Abschrankungen, wo du aber auch reinfahren kannst, Gitter, die wegfliegen und. Und durch das ist es passiert einfach zu viel auf dem Screen, wenn du unten am Boden bist und das ganze Spiel ganz schnell an dir vorbeirauscht. Das siehst du einfach nicht. Also das ist eines der wenigen Spiele, wo ich ganz weit wegzoome, so weit wie möglich, damit ich so viel wie möglich sehe.
Jetzt nimmt mich mal noch Wunder, du hast den Schwierigkeitsgrad angesprochen. Fährt der Computer so gut oder ist es einfach schwierig? Also auf KI oder so, beschisst die dir noch? Oder?
Ja, also ich vermute, ein bisschen beschissen tut sie, weil es ist schwer zu sagen. Wenn du nämlich eben Fehler machst, bist du gerade hinten. Wirklich, also es geht so schnell, weil die Gegner sind sehr nah beieinander und es ist auch sehr schwer wieder aufzuholen. Also es ist ja nicht so, Gummiband kann ich fahre vom 8. wieder auf 1. Das kannst du in der Regel vergessen. Aber wenn du vorausfährst, wenn du fehlerfrei fährst, weil du die Strecke mit der Zeit kennst, dann kannst du auch wirklich wegfahren. Also dann kannst du wirklich Sekunden rausfahren und der Computer dann nicht mehr hinkommt. Oder darum denke ich, sie beschissen einfach wohl vermutlich beim Turbo. Also dass sie die Turboleiste einfach irgendwie können auffüllen und somit schneller sind.
Heisst das ein Fehler und ich drücke Start, Restart?
Das würde ich nicht machen, weil wenn du nämlich nicht ins Ziel fährst, gibt es keine Punkte. Und manchmal längst du einfach nicht mit deinem Karren, dass du die Strecke überhaupt schaffst. Also fährst du am besten ins Ziel, weil du durch das Zerstören von Objekten gibt es extra Punkte und dann levelst du natürlich. Also wenn du jetzt gerade noch 10 Sekunden einen Fehler machst, ja, Restart. Wenn du aber irgendwie noch eine Runde musst fahren, fahr die fertig. Auch wenn du 8 bist, es gibt
Punkte. Und die Punkte, hast du gesagt, kannst leveln, dann wird das Auto besser, oder?
Nein, aber du schaltest ein Auto frei. Oh. Also du hast so eine XP, wo du levelst und wie grösser dein Level ist, wie mehr Karre schaltest frei. Es geht also nicht, du kannst dein Auto nicht tunen, sondern haben so simple Statistik, 2 Sternchen für Speed, 3 für Drift und.
Es sind diverse Modi erwähnt worden vom Seili bei den Features. Kannst du es dir schnell ein bisschen erklären?
Also Domination ist das, was ich jetzt eigentlich immer erzählt habe. Das sind Rennen, wo du einfach alles kaputt machen können. Dann gibt es die Shindo-Rennen, das ist das Gleiche. Einfach ohne Zerstörung. Dort ist der Turbo einfach wirklich nur der Turbo, dass man einfach schnell fahren kann. So ist nichts. Also dort kann man nichts kaputt machen. Drift kennt man von Need for Speed. Drift ist einfach rum. Also das ist halt üblich, oder auch wie Ridge Racer, das ist nichts Spezielles. Und Zeitprüfungen, das ist so Stunt-Strecken, wo du ein bisschen Steilwände und so kannst fahren und so irgendwelche Sachen musst sammeln. Das habe ich gefunden, ist irgendwie cool, und doch wird dort die Physik ein bisschen in Anspruch genommen, vielleicht sogar ein bisschen überfordert, weil dort hatte ich wirklich manchmal ein bisschen Steuerungsprobleme gehabt, weil du so crazy Zeug kannst machen, und da habe ich so manchmal das Gefühl, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es ist auch nicht so schlecht.
Ich bin immer noch am Spurenelement suchen, kommen wir mal zum Sound.
Du hast sie gefunden. Und zwar ist der Soundtrack ist wirklich geil. Es ist elektronische Musik, wie man es kennt von Ridge Racer, so ein bisschen Techno-Style. Und das ist aber wirklich gut. Also ich glaube auch Leute, die nicht so Fans sind von dieser Musik, dort hat es geile Tracks dabei. Das muss ich sagen, ist wirklich gut gelöst.
Okay, die Spurenelemente haben wir gefunden. Was mich jetzt noch Wunder nimmt, ist, wie funktioniert der Editor?
Der ist ganz geil. Und zwar behaupten ja die Entwickler, sie haben das ganze Spiel mit dem Editor erstellt, also alle Strecken. Kann man ihnen glauben, muss man nicht, aber könnte sein. Das Prinzip ist ganz einfach, es ist ein Lego-Prinzip. Also du tust nicht die Strecke zeichnen und dann tust du irgendwie ein Häuschen links und ein Häuschen rechts, sondern du hast so ganze Blöcke. Du hast so ein Raster und dort tust du einfach einen Block rein. Da kommt jetzt eine Kurve rein und da kommt eine Gerade rein. Und dort rundherum ist schon, hat schon Häuser und alles dabei. Also die Anzahl an Blöcken, die du zur Auswahl hast, das ist auch etwas, das du musst freischalten musst. Also du spielst und wie mehr du spielst, wie mehr Lego-Klötzchen bekommst, wie komplexere Strecken kannst du machen. Und das finde ich eigentlich recht cool. Und was auch geil ist, du musst deine Strecke, einmal, wenn sie aufladen willst, mindestens einmal durchfahren, also du musst ins Ziel kommen, sonst gilt sie nicht als fertig und dann kannst du sie auch nicht aufladen.
Das ist gut, ja. Aber wie sieht es aus, der Content, weil das ist ja gesagt worden, wir können den User-Generated Content spielen, ist das okay? Wie ist die Qualität von dem?
Also ich muss sagen, das, was ich gespielt habe, ist sehr gut, hat wirklich ganz geile Strecken darunter, wird natürlich genauso Müll haben, aber du kannst auch wieder Strecken zu den Favoriten hinzufügen, und ich glaube, sie filtern auch das Ganze noch ein bisschen, filtern, weil wenn du online gehst, kannst du auch User-Content auswählen. Und das ist so ganze Städte, zum Beispiel heisst es, hat einer Frankreich oder so, Paris nachgebaut, was natürlich nicht genau stimmt, aber einfach so gewisse Gassen halt. Und die stehen dann alle zur Auswahl, die guten Strecken eigentlich.
Coole Sache.
Online ist jetzt gerade das Stichwort gewesen, oder?
Eben, zu 8. Höhe kannst du da rumblocken. Es gibt ein bisschen weniger Modine, wobei das muss ich sagen, ist ein bisschen kompliziert gelöst. Wenn du die normalen Strecken fährst, ist eigentlich nur Domination. Das ist eigentlich der Hauptmodus. Einfach rennen gegen andere, wo alles kannst kaputt machen. Dort hast du eben keine KI, die schießt oder wo einfach so brutal schwer ist. Also von dem her ist es recht cool. Aber da ja User-Content dort ist, du kannst in einem Content, also in einer Stadt oder einer Rennstrecke, die du machst, kannst du Events zuordnen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, da fährt jetzt nur einen allein und das Ziel ist einfach, 1000 Kerne kaputt zu machen. Oder so. Darum hast du im Prinzip dann gleich einen Haufen Modine, wo aber in der Regel dann nicht mit anderen fährst. Aber es ist dann okay, auch gleich Online-Content. Das hat dann aber nichts mit dem zu tun, dass du Rennen machst. Also bei den Rennen eher die übliche Sache, einfach Rennen mit anderen kaputt machen. Und sonst dann spezielles Zeug eher im User-Content.
Dann kommen wir doch zum Fazit.
Also mir hat das Spiel sehr gefallen. Darum ein 4. Ich habe sogar ein bisschen geschwankt, ob nicht ein 4,5, aber ich denke, ein 4 ist gerechtfertigt. Ich muss sagen, wer Ridge Racer erwartet und Fan ist von Ridge Racer, der muss es nicht haben. Weil es hat nicht viel mit Ridge Racer zu. Wer unglaublich schnell frustriert ist, weil ein Spiel schwer ist, weil man auch viel Trial and Error muss machen, weil man die Strecke eben nicht kennt. Man lernt sie auch nicht wirklich richtig kennen, da es so viel hat. Eben fährt man irgendwie wieder da in eine Wand, dort in eine Wand. Die brauchen es auch nicht. Aber wer nicht so ein höchstes Frustpotenzial hat, wer Arcade Racer im Stil von Flatout, Burnout, Split Second oder Motorstorm liebt, soll sich's kaufen. Weil es ist wirklich gut, es macht Spass, das XP-System ist nett, es ist auch mal etwas anderes, dass Kerne wirklich einen Unterschied machen, Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, bringt dir wirklich etwas da. Also es ist jetzt nicht Simulation, es ist voll Arcade, aber du merkst es beim Fahren. Ich würde sagen, durch das, dass du noch so viel Content hast, kannst du unheimlich lang spielen und ja, aber du würdest auch verdammt lang spielen ohne den User-Content, weil du brauchst sowieso 10 Versuche zu strecken. Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr ausgehalten habt. Ist doch mal ein bisschen länger. Ist halt so, wenn man zwei Spiele hat. Das wird jetzt in Zukunft immer ein bisschen so sein. Vielleicht mal ein bisschen kürzer, vielleicht mal ein bisschen länger. Aber ich denke, so zwischen 30, 40 Minuten wird es jetzt halt in Zukunft sein. Nächste Woche geht es schon weiter mit neuen Spielen. Was genau, gehört ihr erst nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Auf Wiedersehen.